Leute, das wird eine ganz besondere Folge, weil ich habe es getan. Ich habe mich sozusagen auf den heißen Stuhl gesetzt. Auch wenn der heiße Stuhl eher ein bequemes Sofa ist, zu meiner Linken, wenn du es jetzt hier nur hörst, dann siehst du es nicht, sitzt die Sarah. Die Sarah ist meine Referentin der Geschäftsleitung, also sozusagen meine linke und meine rechte Hand. Und die hat gesagt, Tarek, heute interview einfach ich dich mal. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet.
Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von einer ganz besonderen Sales Couch. Hallo Sarah.
Hallo Tarek.
Sehr gespannt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
Musst du nicht sein.
Dann sagt's jetzt.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sitzen. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht an dich. Es wird so eine Mischung sein zwischen ein paar privaten Sachen, die vielleicht einige Hörer oder Zuschauer interessieren, und ein paar Vertriebsfragen. Und dann steige ich auch gleich mal rein. Ich bin ja bei uns keine typische Vertrieblerin im Unternehmen und bin aber trotzdem schon in den Genuss gekommen, vom Meister zu lernen und eine kleine Vertriebsschulung zu besuchen bei dir. Oder wir haben darüber geredet. Und ein großes Bedenken, was ich auch immer hatte, ist beispielsweise, ich bin jetzt selbstständig und das habe ich auch von vielen Freunden gehört, ich bin Grafikdesignerin oder Yogalehrerin oder so und bin eigentlich überzeugt von meiner Leistung und möchte die gerne anpreisen, denk aber immer sofort, oh, ich will aber nicht so aufdringlich wirken. Was ist da dein Rat?
Ja, was ist da mein Rat? Ich bin immer ein bisschen traurig, wenn ich das höre, weil ich kenne Leute, die sind so gut in dem, was sie machen. Also die können es wirklich. Es wäre total toll, wenn mehr Leute in den Genuss davon kommen würden. Und irgendwie haben die so eine merkwürdige Verknüpfung. Also Vertrieb hat so ein shady Image. Die denken, boah, und diese Klinkenputzer und Drücker. Und ich gebe denen gerne so ein Bild. Weil für mich ist ja Verkaufen einfach nur, ich sehe jemanden, der eine Suppe isst und dummerweise verwendet er eine Gabel dabei. Das ergibt jetzt nicht ganz so viel Sinn.
Schönes Bild.
Und dann gehe ich halt hin und biete ihm ganz höflich mit so einer gewissen liebevollen Hartnäckigkeit einen Löffel an. Weil ich genau weiß, dass wenn er mit mir zusammenarbeitet, wird sein Leben dadurch leichter und besser. Und ich glaube, wenn die Menschen sich das erlauben, auch mal ihre Dienstleistung anzubieten, dann fällt es ihnen auch leichter. Und dann gibt es noch so einen zweiten Aspekt. Die Leute mögen halt keine Ablehnung. Die möchten gerne Streicheleinheiten, die möchten gerne angenommen werden und die wollen halt keinen so einen Stopp kriegen, weil sie diese Ablehnung auch immer super krass persönlich nehmen. Das merken zum Beispiel bei Leuten, die Kaltakquise machen. Irgendwo einfach aus dem Hof fahren und sagen, hallo, da bin ich. Ich bin jetzt Ihr zukünftiger neuer Lieferant. Und dann halt erstmal Ablehnung ernten. Das hat was mit Fähigkeit zu tun. Sowas kann man lernen. Also Verkaufen ist keine angeborene Fähigkeit. Wenn du es wirklich möchtest und eine Voraussetzung, Menschen so ein bisschen mögen, hilft. Und ich glaube einfach, dass jemand, der sagt, ich mache Yoga oder ich möchte Yoga lehren, der mag ja Menschen. So eine Yoga-Klasse macht halt mehr Spaß, wenn man noch nicht alleine drin steht, sondern ein paar Leute drin sind. Und dafür brauchst du eben Verkaufen. Also Verkaufen ist nichts, was shady ist. Es wird höchstens dazu, wenn deine Werte nicht stimmen oder du keine gute Ethik hast und Leute manipulierst, dass sie irgendwas kaufen, was ihnen nicht wirklich hilft. Das ist vielleicht das, was viele meinen und dann ein bisschen Angst haben.
Also wenn ich dich so richtig verstehe, ist es eigentlich dann eher das Weg von einem selber und denken, ich bin jetzt aufdringlich, mehr denken, ey, aber ich könnte dem anderen ja mit meinem Angebot, mit meiner Leistung was Gutes tun und das würde ihm ja voll helfen. Ich biete ihm ja den Löffel an für seine Suppe und dann kann er sie viel besser essen.
Ja, ich gehe noch sogar ein bisschen weiter. Ich habe das schon mal in Seminaren erlebt, wenn ich darüber gesprochen habe, dass dann so Leute gesagt haben, ja, und in meinem Freundeskreis, ich trenne es total strikt. Ich möchte ja da nicht so wirken und ich trenne so privat von beruflichem. Und so zwei Seminarmodule später mir dann berichten, hey krass, da haben mir Leute erzählt, sie haben eine Dienstleistung gebucht und zwar nicht bei mir, sondern bei irgendjemand anderem. Man war dann so ein bisschen beleidigt und dann konnte ich auch nicht anders als zu feedbacken, naja, sorry, but not sorry. Also du hast den Leuten immer erzählt, ich trenne das. Da hatten die das Gefühl, die dürfen gar nicht bei dir kaufen. Also Es gibt schon Sinn zu sagen, hallo, da bin ich und ich habe hier eine coole Dienstleistung, muss man sich ja nicht verstecken.
Das wollte ich gerade fragen. Hast du auch schon oft die Erfahrung gemacht oder gehört von welchen, denen du das empfohlen hast, die dann gesagt haben, oh, meine Freunde oder mein Umfeld hat sich total gefreut, dass ich es jetzt mal angeboten habe? Also quasi, dass es dann geklappt hat?
Ja, so nach dem Motto, ich dachte schon, du fragst nie.
Ja,
das natürlich kommt das vor, weil die Leute sind manchmal so zurückhaltend. Und ich meine, ich gebe das zu. Ich habe ganz am Anfang, habe ich gesagt, ich verkaufe erstmal nichts an Freunde und Bekannte, also gar nicht. Bei mir hat das einen anderen Hintergrund, weil ich merke, dass das machen ja manche Vertriebsorganisationen ganz bewusst, dass sie sagen, so, und jetzt gehst du erstmal auf deine Freunde.
Ja. Mhm.
Und ich finde, das ist, wie wenn man mit zu wenig Gewicht im Fitnessstudio trainiert. Dann kriegt dieser Muskel ja nie einen lustbetonten Reiz und wächst auch nicht. Und so ist es beim Verkaufen auch. Ich habe gesagt, ich gehe erstmal den harten Weg. Mhm. Und dann kann ich ja in meinem Freundeskreis, das sind ja durchaus auch ein paar Unternehmer, das auch mal fallen lassen. Die wussten dann schon, was ich mache. Das Witzige ist, irgendwann haben die mich gefragt. Mhm. Also man kann ja auch eine Sogwirkung erzielen in der Art, wie man kommuniziert, dass man so ein bisschen eine Frage provoziert. Das geht ja auch. Also sowas kann man lernen. Das würde jetzt in einem Podcast zu weit führen. Das wäre tatsächlich mal was für ein Seminar, das wir ja auch für Solopreneure und so weiter anbieten. Die können ja zu uns kommen und sowas lernen. Wir öffnen das ja für jeden, der Lust auf Verkaufen hat. Da geht mir ja immer das Herz auf. So, wenn jemand sagt, hey, ich will verkaufen lernen, dann bin ich schon happy.
Jetzt mal was anderes. Du hörst diesen Podcast möglicherweise, weil du dich vertrieblich verbessern möchtest. Und nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sei mir eine Frage gestattet. Wann trainierst du denn deine Vertriebsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich gesagt, immer beim Kunden, weil das ist gar kein Training. Das ist Sammeln von Erfahrungen. Und Profis, die trainieren nicht im Wettkampf, da wird Leistung abgerufen. Deshalb haben wir online einen geschützten Raum geschaffen, in dem du deine Vertriebsfähigkeiten aufs nächste Level heben kannst, mit Menschen, die eben auch Bock drauf haben, auf spielerische und innovative Weise ihre Vertriebsskills weiter zu verbessern, zu trainieren. Buch dir also auf www.ludoki.com/Termine deine Trainingssession für 49 Euro plus Mehrwertsteuer, bekommst du 3 Stunden Training mit Gleichgesinnten und einem unserer erfahrenen Vertriebstrainern. Das nächste Training findet statt am Montag, den 8.7. um 18 Uhr. Also buche dir jetzt ein Ticket. Alle weiteren Infos findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch.
Du hast es gerade gesagt, war eine gute Überleitung für meine nächste Frage, Lust auf Verkaufen. Wir haben ja heute schon lecker zusammen gegessen und da gab es eine Situation, wo eine Person sagte, ach, in unserem Unternehmen, das läuft alles so gut, wir, ich weiß nicht genau, wie es formuliert war, aber ich glaube, wir brauchen gar keine Akquise mehr. Oder wir machen gar keine Akquise mehr. Und ich habe förmlich in deinem Gesicht gesehen, du wolltest darauf antworten. Da gab es, glaube ich, dann gerade einen Cut oder der Kellner kam, aber was hättest du denn geantwortet? Auf diese Aussage.
Das verstehe ich nicht. Wie kann man denn nicht verkaufen müssen? Das will man ja einfach. Also weil ich kann nicht anders. Das steckt in meiner DNA drin. Ich liebe das zu verkaufen. Verkaufen ist für mich so der Wachstumsmotor eines jeden Unternehmens. Aber natürlich immer, wenn die Struktur stimmt. Wenn du nicht genug Leute hast oder das gar nicht erfüllen kannst, dann musst du natürlich überlegen, was mache ich? Und gleichzeitig lebe ich so das Motto, meine Güte, wenn du noch mehr Aufträge hast, dann findest du schon Leute, die sie für dich erledigen. Also das ist natürlich meine Perspektive darauf. Ich liebe das Verkaufen halt so sehr. Kann mir da gar nichts Besseres vorstellen. Ich muss mich ja manchmal zwingen dazu, nicht zu verkaufen, sondern lieber meine ganzen anderen Aufgaben im Unternehmen zu machen. Da erinnerst du mich ja manchmal daran.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Dass ich ja auch noch andere Jobs haben kann, wenn ich sage, ah ja, ich habe gerade Akquise gemacht.
Ja, siehst du, als hätten wir uns abgestimmt, Tarek, lieferst du mir gerade die nächste Überleitung. Also wir arbeiten ja sehr eng zusammen, deswegen ich weiß ja, was du da für ein Pensum reißt und wie du dafür lebst und brennst und so. Was machst du denn, um mal richtig runterzukommen? Ich meine, deine Wochen sind ja manchmal wirklich, wirklich, wirklich voll. Da brauchst du ja auch mal Entspannung.
Wenn ich jetzt sage, schlafen, dann reicht das wahrscheinlich nicht aus.
Nein, ich will da was anderes. Was ist so dein Go-To, wenn du sagst, okay, heute ist mal Tarek-Time angesagt?
Ja, Tarek-Time. Also, das ist ganz witzig. Die meisten Leute denken ja, wenn ich in Urlaub gehe, bin ich so turboaktiv. Also, ich mache so Adventure-Travels oder sowas. Das ist ganz witzig, das mache ich null. Also, ich mache im Urlaub so das krasse Gegenteil. von dem, was ich sonst mache. Ich bin ja sonst sehr aktiv, sehr viel unterwegs, bin sehr ehrgeizig in vielem, was ich mache. Im Urlaub mache ich genau so wie Yin und Yang, so genau das Gegenteil. Also ich fahre ziemlich runter, ich gehe schon seit Ewigkeiten immer ins gleiche Hotel. Also ich komme da an, ich weiß schon, wo alles ist. Erster Tag ist schon Urlaub. Mhm. Alle denken immer, ich bin Kitesurfer. Würde ja irgendwie zur Sportlichkeit passen. Ich mache sowas ganz Langsames, Gemütliches. Ich gehe tauchen. Ich gehe auch nicht exzessiv tauchen. So 4 Tauchgänge am Tag. Das schaffen ja manche. Manche schaffen sogar 5.
Krass, ja.
Ja, ich mache 1 mal 2. Und an ganz heißen Tagen, wenn es ganz wild ist, dann vielleicht auch mal 3. Da brauchst du dann schon Überredungskunst von meinen Dive Buddies, dass ich dann 3 Tauchgänge mache. Also ich bin da wirklich sehr gechillt. Und wenn mal ein Tag kein Tauchen ist, dann tauche ich auch nicht. Was ich immer mache, ist mein Sport, weil das ist tatsächlich ein Riesenausgleich für mich. Mhm. Das brauche ich als Ressource. Ich habe jetzt seit über knapp einem Jahr auch mit Meditieren angefangen. Das ist auch eine Ressource, die setze ich ab und zu mal ein, um so runterzukommen und ansonsten auch mal mit dem Hund spazieren gehen. Wenn das zeitlich eben möglich ist, dann ist das auch was, wo ich ziemlich runterfahre. Mhm. Und es soll auch schon mal den einen oder anderen Sonntag gegeben haben, an dem ich irgendwie Netflix durchgesuchtet habe. Also ich kann auch tatsächlich mal...
Aha. Das Laster hat der Tarek auch.
Ja, was heißt das Laster? Also ich schaffe es nicht ganz so lang. Also manche schaffen das ja einen ganzen Sonntag.
Ja.
Und bei mir ist es dann, das kann dann mal so 2 Stunden gehen oder 2,5. Und dann packt es mich plötzlich. Dann kommt das Rennrad aus der Garage und dann geht es nochmal aufs Bike. Also ganz zu lang reglos an der Stelle liegen, ist dann schon schwierig. Ich brauche ab und zu so Standortwechsel.
Mhm. Du hast gerade dein Meditieren angesprochen. Ich weiß natürlich als deine gut informierte rechte Hand, dass das Teil deiner Morgenroutine ist. Und Morgenroutine ist ja immer so voll der Szenebegriff. Gibt es ja nix Bücher zu und weiß was ich. Jeder muss eine coole Morgenroutine.
Ich wusste gar nicht, dass ich meine habe, bis ich den Begriff kennengelernt habe.
Ah, siehst du. Ja, aber wie lange hast du denn getüftelt, um für dich rauszufinden, das ist jetzt die perfekte Morgenroutine für dich oder das Passende? Oder war das was, was sich auch immer wieder verändert? Oder steht diese Routine schon sehr lange bei dir?
Ich weiß gar nicht. Ich würde jetzt gerne irgendwas total Schlaues dazu sagen, dass ich da getüftelt habe dran und mir so in so dem Mastermind-Raum in der Wohnung Gedanken drüber gemacht habe und dann einen Plan geschrieben und dann war die Morgenroutine da. Ich glaube, das hat sich bei mir einfach ergeben. Das ist bei mir so ein emergentes Vorgehen. Es ergibt sich einfach dadurch, dass ich gesagt habe, okay, meditieren, dann mache ich das idealerweise morgens, also kommt das da rein. Dann trainieren. Ich merke, ich trainiere sehr gerne morgens, weil dann passiert nichts mehr zwischendurch. Dann ist einfach so dann und ich kann Haken für mich dran machen und ganz früh morgens stören auch die wenigsten Leute. Abends Training, sind da alle in der Muckibude, die sind dann auch wirklich im Weg. Also es stresst mich, weil ich habe dann so meistens einen Plan und möchte halt die Geräte in einer gewissen Reihenfolge machen oder mache so Supersätze oder habe so einen Zirkel und dann ist halt ein Gerät belegt und dann ist so nach dem Motto, störe meine Kreise nicht aus dem Weg. Und morgens habe ich so das Gym mehr oder weniger für mich. Mhm. Und darum hat sich das für mich so ergeben. Und es ändert sich immer wieder. Ich bin so ein Angewohnheiten-Nerd, weil ich weiß genau, dass gute Angewohnheiten sind einfach mega, weil die treiben dich durch. Die meisten Leute sagen immer, Disziplin ist ganz wichtig. Ist es auch, bis zu dem Zeitpunkt, bis du eine stabile Angewohnheit hast. Darum habe ich jetzt gerade, ich möchte mein Spanisch ein bisschen verbessern, bin da ja viel. Und jetzt ist jeden Morgen, trainiere ich mit so einer App Spanisch. Ja, das ist einfach integriert. Ich habe morgens einfach so eine gewisse Zeit für mich und da kann ich alles Mögliche reinpacken, was zur Angewohnheit werden soll. Oder auch, wenn ich Weiterbildung mache. Heute Morgen, ich bin hier gerade auf einer Weiterbildung, da musste ich noch ein Buch zu Ende lesen. Also ich wollte es geschafft haben, weil es hieß, zur Vorbereitung sollte es gelesen sein. Da habe ich das halt heute Morgen gemacht. Dann war ich noch fertig. Hatte noch ein bisschen Strecke, die ich machen musste.
Spannend.
Also ich habe eher so das Behältnis.
Ja.
Und da packe ich alles rein, was interessant ist. Das hat sich für mich ergeben.
Und die Grundpfeiler mit Meditation und dein berüchtigtes Zitronenwasser und so, das bleibt
ja,
halt dann.
Ja, das aber auch nicht immer. Ich wechsle da auch immer ab. Also weil ich meine Stärke... Sehr diszipliniert zu sein, ist gleichzeitig auch meine Schwäche ein Stück weit. Ich mache es dann zu exzessiv und darum habe ich mir jetzt so eine flexible Disziplin antrainiert. Mhm. Also ich lasse auch mal, weil immer das Gleiche machen wird ja auch irgendwann mal langweilig. Und dann gibt es halt auch mal kein Zitronenwasser, dann gibt es halt auch mal was anderes. Ich experimentiere auch ganz gerne mal. Was so eine Konstante ist, ist tatsächlich mein Sport. Sport und ein gutes Frühstück.
Ja, das ist sehr beeindruckend. Aber du hast mich jetzt da inspiriert, auch morgens ins Gym zu gehen. Und tatsächlich war ich letztens so früh da, dass der Damenbereich noch gar nicht auf hatte.
Ach, okay. Macht das später auf als der Herrenbereich?
Ja, überraschenderweise schon. Da müsst ihr, also geht jetzt, ist glaube ich zu uninteressant für die.
Ah, das ist schon spannend, weil du könntest ja dann auch in den Herrenbereich gehen, weil ja, da ist ja auch noch niemand da.
Kann ich auch.
Da ist auch noch niemand da.
Mhm. Aber da, weißt du, da wurde es mir natürlich erklärt, da weiß ich, welches Gerät welches ist und sowas. Da muss ich nicht nochmal im allgemeinen Bereich suchen. Aber ja, war ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich so früh da war.
Genau. Und da ich jetzt weiß, dass du morgens ab und zu ins Gym gehst, es wird bestimmt mal wieder ein Seminar geben, wo das Hotel ein Gym hat. Sarah.
Ah, da weiß ich nicht, ob ich mich das traue. Da habe ich von den Kollegen schon Schauergeschichten
gehört. Ich war heute Morgen mit einem der Kollegen im Gym und er lebt noch.
Ja, das stimmt.
Du hast ihn vorher auch noch gesehen und er sah ganz quick lebendig
aus. Stimmt, ja. Das stimmt. Okay, genug Talk über Privates. Jetzt switchen wir nochmal in die Vertriebsthemen. Ich weiß von dir, dass du ganz ungern hörst die Aussage oder den Einwand so, aber dann kann ich nicht authentisch sein oder ich muss doch authentisch sein oder ich will das möglichst authentisch machen. Warum ist das so?
Ich glaube, ich habe das schon mega oft gesagt und bin dann so ein bisschen eskaliert, wenn einer gesagt hat, ja, ich bin dann nicht authentisch. Also um das klarzustellen, ich habe nichts dagegen, wenn jemand authentisch ist oder seine Authentizität lebt. Was mich einfach immer nur stresst, ist, wenn jemand sagt, hey, ich möchte auch authentisch bleiben und es quasi als Vorwand nimmt, um in seiner Komfortzone zu bleiben. Dann finde ich es ein bisschen schade. Weil authentisch sein heißt ja, jemand ist sich selbst und verbiegt sich nicht. Jetzt kann es ja sein, dass jemand mit Vertrieb anfängt oder ein Business startet. Nehmen wir dein Beispiel von einer Grafikdesignerin, einer Yoga-Lehrerin. Jetzt sind sie plötzlich selbstständig und müssen an Kunden kommen. Und jetzt funktioniert halt ihr authentisch nicht, um Vertrieb zu machen. Und dann finde ich es so schade, also no front gegen Topfpflanzen, aber wenn die Leute sich halt dann auf so eine Topfpflanze reduzieren, die halt keine Wahl hat. Weil eine Topfpflanze, also kleine Warnung an alle Topfpflanzen. Topfpflanzen bei mir im Büro, die haben es nicht leicht. Wobei bei mir, in meinem persönlichen Büro, da überleben die.
Kann ich bestätigen, sieht sehr gut aus.
Überall anders, da geht es denen nicht so gut. Und warum? Weil die können ja nicht sagen, hey, pass mal auf, dass ich hier immer, wenn da Dreharbeiten sind, durch die Gegend geschoben werde und außerdem bin ich zugempfindlich, da habe ich keinen Bock drauf. Ich sterbe einfach mal aus Protest. Mehr Wahl hat ja so eine Topfpflanze nicht. Die kann ja nicht einfach gehen oder sich mehr Wasser holen oder weniger Wasser. Die hat ja keine Wahl. Die ist ja ausgeliefert. Und ich finde, ein Mensch, und das finde ich so schade, wenn die Leute diese Chance nicht wahrnehmen. Ein Mensch kann ja, und das war ja bei mir selber auch so. Ich war ja in meiner Schulzeit mega schüchtern, so vor einer Klasse zu sprechen. Das hat mich richtig, richtig gestresst. Mhm. Ich wollte auch nie auf Social Media oder das, was wir machen, einen Podcast. Ja, um Himmels Willen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass mein Ding, mein authentisch, für das, was ich da vorhabe, einfach nicht gut ist. Und jetzt habe ich mich weiterentwickelt und jetzt ist mein authentisch, dass es eben auch funktioniert in Social Media oder auch von einem Podcast. Also man darf sich ja auch weiterentwickeln. Ist ja das Privileg von uns Menschen. Wir können ja Entscheidungen treffen. Und ich bin auch ganz froh, dass das so ist. Mein authentisch mit 23 war ein anderes, als ich heute habe. Und ich glaube, das ist gut so. Genauso wie mein Fahrstil mit 18, 19 und 20 ein anderer war wie heute. Und das ist noch viel besser. Das ist richtig gut, dass ich da ein bisschen mich weiterentwickelt habe.
Weiterentwickeln ist auch wieder ein schönes Stichwort. Was ich an dir echt richtig, richtig beeindruckend finde, ist, dass, ich meine, du bist ja sehr erfolgreich in dem, was du machst. Und trotzdem fragst du immer noch Feedback, bist da total interessiert dran und bist ja auch jetzt gerade auf einer Weiterbildung und entwickelst dich ständig weiter. Woher kommt dieser Drang, immer besser zu werden? Oder was stehen da so für Gedanken? Was läuft da bei dir ab, dass du sagst, ja klar, ich gehe jetzt nicht in ein Kundenseminar oder sowas, sondern ich bilde mich jetzt weiter?
Das hat tatsächlich was mit Glaubwürdigkeit und Achtung, mit Authentizität zu tun. Weil ich finde, das ist so ein bisschen wie der glatzköpfige Haarwuchsmittelverkäufer. Wenn ich den Leuten erzählen würde, ja, bildet euch weiter, das ist wichtig, die beste Investition in euch selber, hat eine mega Rendite, wenn ihr euch selber weiterbildet und dann selber es nicht machen. Mhm. Sehr komisch. Und ich glaube, das spüren auch Menschen, wenn da jemand vor ihnen steht. Das ist wie die Menschen, die über irgendwas ein Training geben, was sie selber noch nie gemacht haben, sondern einfach mal aus einem Buch gelesen haben. Und so ist es hier auch. Um ein guter Lehrer zu sein, musst du auch ein guter Lerner sein. Und dann kommt dazu, dass eines meiner Lebensmotive Neugier ist. Also ich lerne gern dazu und ergründe Dinge in der Tiefe. Ist nicht immer nützlich, weil ich mich manchmal auch in Dinge einlese, wo es okay, nice to have Wissen ist und gleichzeitig ein bisschen nutzlos. Ist halt so. Also ich kann mich da gut zügeln und darum lebe ich dann meine Neugier in Themen aus, die ich beruflich oder privat total spannend finde.
Ich muss so grinsen, weil das stimmt schon. Bei dir gab es ganz viele Impulse und dann kommst du mit einer Idee um die Ecke und dann sprüht Tarek mit ganz vielen Dingen. Ja,
ja das, und das ist so. Und mir macht das einfach Spaß. Also ich glaube, ich bin ein sehr zufriedener Mensch und gleichzeitig gebe ich mich halt nie zufrieden. Also dieses Besserwerden, das ist, glaube ich, so in mir drin, schon immer. Ja, aus dem Sport wahrscheinlich. Da heißt ja auch, wenn du aufhörst zu trainieren, da hast du aufgehört, gut zu sein.
Ja, Olaf steht ein. Dann nochmal eine Back-to-Basic-Frage. Wie kommt es eigentlich, dass die Abuelita-Zentrale in Konstanz ist?
Das ist eine sehr Back-to-Basic-Frage. Das liegt daran, dass ich in Konstanz studiert habe tatsächlich. Und während dem Studium habe ich ein Praktikum gemacht bei einer großen Krankenversicherung. Und die haben so das letzte Zünglein meines Vertriebsgehens geweckt. Und dann war ich wieder zurück in Konstanz im Hauptstudium und habe dann eine Handelsvertretung gegründet. Habe ich einfach selbstständig gemacht. Und so entstand das dann.
Wie alt warst du da?
Das war, ich sag das Jahr, okay? Also ich war so knapp um die 20, ja. Also es war 2000, 99, 2000. Ich müsste mal auf den Gewerbeschein schauen, weil ich bin da einfach losmarschiert.
Und hast du jemals am Standort Konstanz für deine Firma gezweifelt? Oder hast du mal überlegt, woanders hinzugehen?
Ja, ich überlege immer wieder, ob vielleicht ein zweiter Standort irgendwo gut wäre. Weil natürlich Konstanz durch die Grenznähe zur Schweiz ist natürlich der Arbeitsmarkt in Konstanz schon auch ein bisschen eingeschränkt. Und gleichzeitig sind deren Unternehmen, was total remote arbeitet. Also wir arbeiten ja auch remote zusammen. Und das funktioniert. Ich kenne das gar nicht anders. Darum, als dieses ganze Thema New Work und so aufkam, dann dachte ich, okay, was ist denn da new dran? Vielleicht der Begriff. Also manchmal entdecke ich so Begriffe und merke so, ah, ich mache das schon, ich wusste nur nicht, dass es so heißt.
Stichwort Morgenroutine.
Ja, Morgenroutine, ja. Genau so. Hat mich immer auf Instagram gefragt, was denn meine Morgenroutine ist. Dann dachte ich, ich kann ihm ja jetzt nicht schreiben, dass ich aufs Klo gehe. Das meint er wahrscheinlich auch nicht.
Ich erinnere mich an das Reel, wo du das erklärst.
Ja.
Jetzt habe ich langsam keine Fragen mehr.
Du hast langsam keine Fragen mehr. Dann ist das doch ein guter Zeitpunkt, dass ich Danke sage. Ich glaube, das machen wir mal wieder. Mir hat es Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Ja, also ich dachte schon, da kommen noch mildere Fragen.
Nein, ich war ganz lieb heute.
Ja, das ist cool. Hey, danke, dass du hier heute zugehört hast. Wir sind raus und wünschen dir einen umsatzstarken Tag. Bis nächste Woche.
Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, hinterlass einen Kommentar und vor allem abonniere diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.